Der MediClean Podcast. Fit werden mit Long Covid. Das Thema heute: ständig erschöpft nach Corona. Was ist das Fatigue-Syndrom und wie wird es behandelt? Hallo und herzlich willkommen zum MediClean Podcast Fit werden mit Long Covid. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich habe uns heute mal was mitgebracht. Ich lese mal kurz vor, was ein Patient der Albert-Schweitzer Klinik in Königsfeld in Baden-Württemberg gesagt hat. Seit meiner Covid-Erkrankung fühle ich mich schwach und erschöpft. Ich schaffe gerade noch so meinen Job, abends reicht die Kraft aber für gar nichts mehr, kein Sport, keine Aktivitäten, nicht mal den Haushalt. Ich habe Angst, dass ich auch meinen Beruf bald nicht mehr schaffe und meinen Job verliere. Liebe Hörerinnen und Hörer, solche Schilderungen sind nicht selten, seitdem unsere Mediziner mit Long-Covid zu tun haben. Viele Menschen fühlen sich nach einer Corona-Infektion so erschöpft, dass sie ihren Alltag nicht mehr schaffen. Experten sprechen dabei vom sogenannten Fatigue-Syndrom. Die Fatigue gehört zu den häufigsten Spätfolgen einer Corona-Infektion und da wollen wir heute drüber sprechen. Ich habe einen Gast, der sich damit sehr gut auskennt. Es ist Dr. Guido Waldmann. Er arbeitet im Reha-Zentrum Bad Düben in Sachsen und er ist dort Chefarzt der Fachklinik für Neurologie. Bevor ich ihn gleich begrüße, erstmal eine kurze Erklärung, was die Fatigue genau ist. Fatigue ist das französische Wort für Müdigkeit oder Erschöpfung. Allerdings ist es jetzt nicht das, was jeder von uns fühlt, wenn er mal müde oder erschöpft ist. Das reicht viel weiter. Die Menschen können diesen Zustand eben nicht überwinden, indem sie sich ausruhen, ausschlafen oder einen Erholungsurlaub einlegen. Nein, sie sind so erschöpft, dass sie häufig nicht mehr arbeitsfähig sind und ihren Alltag nicht mehr alleine schaffen. In seltenen Fällen können die Menschen das Haus nicht mehr verlassen oder sie sind sogar bettlägerig. Wer am Fatigue-Syndrom leidet, der braucht medizinische Hilfe. Das Fatigue-Syndrom ist nicht neu, Mediziner kennen das schon lange, denn es taucht nicht nur nach einer Corona-Infektion auf, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Infektionskrankheiten, aber auch mit Tumorkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, Hormonstörungen oder psychosozialen Belastungen. Über die Fatigue sprechen wir jetzt mal genauer. Ich sage hallo, Herr Dr. Waldmann, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Brinkmann, ich freue mich. Schönen guten Tag.
Herr Dr. Waldmann, ich habe es schon gesagt, die Fatigue ist die häufigste Corona-Spätfolge. Wie viel Prozent aller Corona-Erkrankten kriegen das denn? Haben wir da schon aussagekräftige Zahlen?
Ja, tatsächlich gibt es die schon. Es sind ja schon viele Untersuchungen gelaufen und tatsächlich ändern die sich auch dauernd. Mhm. Wir schätzen jetzt ungefähr 10% der Corona-Betroffenen, die über dieses Syndrom klagen. Ich habe jetzt erstmal wieder eine Arbeit gelesen. Da hat man Corona-Patienten untersucht und hat festgestellt, dass am Anfang 30 und dann durchgängig über die nächsten Wochen bis zu 12 Wochen und länger 25% der Patienten betroffen sind. Also es scheint sogar noch mehr zu sein, als wir ahnen.
Das klingt jetzt gar nicht gut. Wie ist es, wenn ich jetzt einen milden Verlauf hatte bei meiner Corona-Erkrankung? Kann ich dann auch an dem Fatigue-Syndrom erkranken? Kriege ich das dann auch?
Das ist genau das Problem, das Sie ansprechen. Wir haben überwiegend Patienten mit mildem Verlauf, die über dieses Syndrom klagen. Mhm. Allerdings können wir das gar nicht so genau trennen von den schwer betroffenen Patienten, die wochenlang auf der Intensivtherapiestation gelegen haben. Diese Menschen haben natürlich häufig einen körperlichen Abbau, haben einen völlig gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus und klagen dann über ähnliche Symptome. Aber viel häufiger sehen wir das tatsächlich nach leichten Verläufen, teilweise oder häufig sogar nach ambulanter Behandlung zu Hause.
Tja, da denkt man dann, man ist glimpflich davongekommen und dann haut es einen nach der Corona-Erkrankung um mit dem Fatigue-Syndrom. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen erklärt, was die Fatigue ist, aber was macht denn das mit den Menschen, beziehungsweise worüber klagen die Patienten, wenn sie zu Ihnen in die Klinik kommen und wie muss ich mir diese Diagnose dann vorstellen? Wie läuft die ab?
Patienten kommen zu uns zur Reha und sagen genau, wir haben Schmerzen, können nicht schlafen, ich komme im Alltag nicht mehr zurecht, ich kann meinem Partner nicht mehr folgen, wenn er mir am Esstisch irgendwas erzählt, ich kann meinen Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen. Das sind also ganz viele Symptome, die die Alltagskompetenz beschreiben und da zeigen, dass die Menschen nicht zurechtkommen. Und man kann das tatsächlich messen, man nimmt da Skalen, Assessments, ne, und befragt diejenigen, ne, wie fühlen sie sich, schätzen sie mal ein, wie stabil sind sie, wie schnell ermüden sie. Das sind also Selbstbefragungsbögen. Man kann es leider nicht über irgendwelche Biomarker messen. Ne? Man kann jetzt nicht ein Kabel anlegen, man kann nicht im Blut irgendwas erforschen. Das ist macht es zum Problem, weil man dann auch nicht wirklich seinen Therapieerfolg kontrollieren kann. Na, ein Mensch, der sich wohlfühlt, ohne dass die Fatigue sich verändert, wird sagen, es geht ihm besser. Aber ist das eine Reduktion der Fatigue? Das wissen wir gar nicht. Ne?
Um eine Krankheit ja behandeln zu können, ist es ja extremst hilfreich zu wissen, wo kommt diese Krankheit her. Wissen Ärzte denn überhaupt schon, warum Patientinnen und Patienten eine Fatigue nach einer Corona-Infektion entwickeln? Weiß man, was die Ursachen sind?
Da sprechen Sie ein ganz heikles Thema an. Wie entsteht sowas? Wie kommt man da voran? Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich war mit meiner Familie relativ gerne in die Alpen wandern, gern Südtirol, und habe da festgestellt, nachdem wir da ein paar Mal waren, da gibt's auch eine Wissenschaftlergruppe, die sich so mit neurologischer Rehabilitation beschäftigt und ganz viele Themen anschneidet. Und dann schaue ich immer mal, was machen die gerade? Und die haben Anfang des Jahres tatsächlich sich genau diese Fragen gestellt. Ne? Mhm. Wie geht's Menschen mit dieser chronischen Müdigkeit, mit dieser vorschnellen Ermüdbarkeit? Was können die nicht? Die haben einfach mal geschaut mit diesen Assessments, wie sind die betroffen? Dann haben die so ein paar kognitive Tests gemacht, ne, wie ist die Aufmerksamkeit, wie ist das Gedächtnis? Mhm. Dann haben die einfach mal die Handkraft mitgemessen und haben gesehen, dass das alles hoch miteinander korreliert. Ne? Handkraft ist schlecht, je mehr die Menschen über Fatigue klagen. Und dann hat jede Klinik, die forscht, hat auch mal so ein paar Standarduntersuchungen. Und da haben die eine Untersuchung mitverwendet, die heißt da transkranielle Magnetstimulation. Und dazu muss man wissen, unser Gehirn ist immer aktiv. Egal, was wir machen, das Gehirn ist voll aktiv. Und wenn es jetzt nicht dafür sorgen muss, dass wir uns bewegt, dann sorgt es dafür, dass diese Bewegung gehemmt wird, also unterdrückt wird. Ne? Sonst würden wir nicht irgendwo ruhig sitzen können, sondern würden immer wie Zappel-Philipp unterwegs sein. Und das kann man mittels dieser transkranialen Magnetstimulation getrennt voneinander untersuchen. Gut, das muss man jetzt nicht genau durchschauen, aber faktisch haben die diese Untersuchung gemacht und festgestellt, da stimmt was nicht mit der Hemmung und der Erregungsverstärkung. Dieses Gleichgewicht ist gestört. Ne? Die Menschen haben da irgendein Problem. Da scheinen also diese Transmitter nicht so richtig miteinander zu funktionieren. Das heißt, dass diese Fatigue offensichtlich im Gehirn irgendwie entsteht. Ne? Dass das Gehirn zwar ganz viel aktiv ist, aber diese Aktivität nicht richtig umsetzen kann in tatsächliche Aktivität und Hemmung von Aktivität. Das Gehirn läuft auf einem ganz hohen Niveau und es passiert nichts. Das ist wie wenn Sie jetzt ein 8-Zylinder-Auto im Leerlauf ganz hoch laufen lassen und sich ärgern, dass er nicht gut fährt. Mhm. So. Und da ist wahrscheinlich der Ansatzpunkt zu suchen, dass man da im Gehirn an diesen Transmittern schaut, welche sind es denn jetzt und wieso sind die da gestört? Und es gibt bei Wissenschaftlern schon die Vermutung, dass da Antikörper entstanden sein können im Rahmen der Infektion, die genau da diese Transmitter beziehungsweise das Ankommen der Transmitter an den Nervenzellen, an den sogenannten Rezeptoren stören. Ne? Dass sie also diese Antikörper, die Rezeptoren besetzen und diese Erregung überhaupt nicht weiterleiten. Das ist ein Verdacht, das ist so noch nicht bestätigt, aber das ist eine Theorie. Und die andere Theorie, die es gibt, ist, dass man vermutet, dass diese Viren, das sind ja RNA-Viren, also die haben eine Kodierung, ne, für ihre Fortpflanzung, das ist die Ribonukleinsäure. Manche werden sich da auch erinnern können aus dem Biounterricht, dass diese RNA irgendwas in der Zelle verändern im Rahmen der Entzündung und da unsere eigene RNA, die nicht nur für Kodierung und Proteinproduktion zuständig ist, sondern auch für ganz viele Informationsverarbeitung so beeinflussen, dass die Rezeptoren nicht mehr richtig funktionieren, die diese Transmitter annehmen sollen. Mhm. Ja, also das sind so die beiden ganz groben Richtungen. Ne? Antikörper, ja, nein. Genetische Information irgendwie verändert, ja, nein. Alles im Rahmen der Entzündung.
Wow, also erstmal danke für die ausführliche Erklärung, die man, glaube ich, auch wirklich gut verstehen kann. Vor diesem Hintergrund, Sie sagen es, man weiß es jetzt noch nicht so richtig, was löst die Fatigue nach einer Corona-Erkrankung aus? Man hat Vermutungen. Aber wie sieht da dann eine Reha aus? MediClean bietet ein Long-Covid-Reha-Programm an. Wenn ich jetzt mit einer Fatigue zu Ihnen komme, welche Therapien kriege ich dann?
Also die Behandlung besteht im Wesentlichen aus Bewegungstherapie. Wir wollen ja, weil viele sich nicht viel bewegt haben, wieder die Konditionierung zurückbringen. Wir haben auch ganz viel Therapien, die gleichgewichtsschulend sind in der Bewegungstherapie oder sogar die Kraft steigern. Und daneben wollen wir natürlich auch was für die Schmerzen tun. Das heißt, wir haben physikalische Anwendungen, Kalt-Warm-Anwendungen oder Massageanwendungen, die die Hautoberfläche einfach ein bisschen reizen und da die Sensibilität fördern. Wir haben vor allem eine Struktur, eine Tagesstruktur, die den Schlaf fördert. Wir haben eine regelmäßige Ernährung und wir haben auch psychologische Behandlungen, wo wir einfach den Patienten das Gespräch anbieten, auch Patienten miteinander sprechen können, weil viele fühlen sich ja gar nicht wahrgenommen in ihrem Alltag. Alle sagen, reiß dich mal zusammen oder das wird schon wieder oder man sieht ja gar nicht, dass du was hast. Mhm. Und das ist natürlich für viele ein großes Problem und führt auch nicht selten zu Angst und Depression.
Und genau darüber, Angst und Depression und wie man das in den Griff kriegen kann, sprechen wir in diesem Podcast auch noch an anderer Stelle. Aber zurück zur Fatigue. Wie sind denn die Aussichten? Wenn ich jetzt so eine Reha gemacht habe, bin ich dann nach 3 Wochen wieder topfit oder worauf muss ich mich einstellen?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen erst nach einem halben Jahr zu uns kommen, wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, wenn die Arbeitsfähigkeit auf dem Spiel steht. Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ein gewisser Teil ist leistungsfähiger. Wir sagen, jetzt kann ich wieder arbeiten, ich traue mir das zu. Aber ein gewisser Teil sagt, mir hat's gefallen, ich gehe jetzt, aber ich glaube nicht, dass ich so schnell wieder in meinen Beruf zurückkommen werde.
Genau, aber auch die Patientinnen und Patienten haben ja in der Reha Tools an die Hand bekommen, um mit der Situation besser klarzukommen und dann auch Schritt für Schritt sich selbst die Normalität zurückzuholen. Aber das braucht Zeit und Geduld. Sinnvoll ist ja bei vielen sicher weiterhin ärztliche Begleitung, dann eben ambulant. Gibt's denn aber auch Patienten, die gar nicht mehr fit werden und woran liegt das?
Ja, die Menschen scheitern dann einfach in dem, was sie tun. Also wir hatten Anfang oder Mitte des Jahres über eine junge Patientin gesprochen, eine Ärztin aus Berlin, die eben überall gescheitert ist. Sie sagt, sie konnte mit den Kindern nicht reden, sie konnte das mit ihrem dem Gespräch ihres Mannes nicht folgen, sie konnte nicht Zeitung lesen, sie war sportlich und konnte nicht Fahrrad fahren. So schlimm, dass sie sich ein Elektrorad gekauft hat. Auch mit dem Elektrorad kam sie nicht gut zurecht. Dann besserte sich das und dann hat sie das Gefühl gehabt, es verschlechtert sich wieder, dann ist also psychisch nochmal in so ein Loch reingefallen. Solche detaillierten Darstellungen hat man nicht so häufig, Manche gehen da aus sich heraus und erklären das. Aber wahrscheinlich leiden noch viel, viel mehr Menschen genau an diesem Problem.
Also zu viel auf einmal, zu schnell wollen, das geht nach hinten los, das zeigt dieses Beispiel. Aber es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Man will sein altes Leben wieder haben, aber es zeigt, und da muss ich jetzt nochmal dieses Wort bemühen, man braucht Geduld und dafür braucht man vielleicht auch professionelle Begleitung, die einem sagt, jetzt machst du diesen Schritt und jetzt machst du den nächsten, damit es eben wirklich vorwärts geht. Herr Dr. Waldmann, zum Schluss haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps. Wie gehe ich am besten mit einem Erschöpfungssyndrom der Fatigue nach Corona um?
Also mit den Tipps muss man grundsätzlich ganz weit nach vorne gehen. Der wichtigste Tipp ist eigentlich, man darf sowas gar nicht erst kriegen. Und der nächste Tipp, wenn man es hat, man muss sich seine Aufgaben an die Fähigkeiten anpassen. Und es ist wichtig, dass man einen Gesprächspartner hat, mit dem man da auch drüber reden kann, der das versteht, also der selber versteht, worum geht's da. Und der quasi in dieser Zeit, wo der Betroffene nicht so leistungsfähig ist, ihn unterstützt und nicht versucht, unter Druck zu setzen. Mhm. Das ist das Wichtigste.
Herr Dr. Waldmann, jetzt sage ich danke für all die spannenden Informationen. Ich habe mitgenommen, dass die Fatigue Menschen völlig aus ihrem Leben werfen kann und Patientinnen und Patienten dann ganz gezielt Unterstützung brauchen, um wieder fit zu werden. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Dr. Waldmann.
Herr Brinkmann, vielen Dank, dass wir miteinander reden konnten. Ich habe mich sehr gefreut und es hat mir richtig Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen und ich hoffe, dass man da bald weiterkommt. Danke Ihnen.
In der nächsten Folge wollen wir mal schauen, was eine Corona-Infektion mit der Lunge macht. Viele sind zwar von der akuten Erkrankung genesen, aber sind trotzdem nicht gesund. Sie leiden beispielsweise unter Kurzatmigkeit. Treppensteigen, Gassi gehen, Sport, der Job, viele Dinge sind plötzlich beschwerlich oder gar nicht mehr drin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr darüber wissen wollen, schalten Sie in 14 Tagen wieder ein, dann kommt die nächste Folge von unserem MediClean-Podcast Fit werden mit Long-Covid. Abonnieren Sie unseren Podcast auch gerne, dann bekommen Sie nämlich eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Und zum Schluss noch eine Bitte, wenn Sie jemanden kennen, der mit Long-Covid zu tun hat oder sich dafür interessiert, teilen Sie unseren Podcast gerne. Schicken Sie ihn doch an Familienmitglieder, Freunde, Kollegen oder packen Sie ihn in Ihre Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn die Folgen geteilt werden und sie möglichst viele Menschen erreichen. Uns ist es nämlich wichtig, das Wissen unserer Ärztinnen und Ärzte weiterzugeben und Ihnen damit eine Hilfe zu sein. Jetzt sage ich, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Brinkmann.